Es war Anfang der Jahre, als ich dieses Lied von Manfred Siebald das erste Mal hörte. Jemand hatte damals sein neues Album, das ungedüngte Feld, auf Kassette. Die Jüngeren unter uns wissen gar nicht, was das ist. Diese kleinen Dingen, ja, so aus Plastik und drin ist so ein Magnettonband drin, oder? Magnetband, ja. Das waren die Kassetten früher. Heute findet ihr sie im Museum. Auf jeden Fall, auf Kassette wurde das ungedüngte Feld nach Siebenbürgen gebracht. Übrigens, bis auf den heutigen Tag schätze ich diesen Mann, Manfred Siebald, und gehe immer wieder gern auf seine Konzerte, wenn eins hier in der Nähe ist. Aber dieses Lied, das eigentlich ein Gebet zum Heiligen Geist ist, oh Heiliger Geist, kehr bei uns ein. Das haben wir so gut wie nie gesungen, weil in unserer Tradition, also der Tradition der Brüdergemeinde, es nicht üblich war, zum Heiligen Geist zu beten. Natürlich mit der Begründung, dass in der Bibel zum Vater und zum Sohn, aber nie zum Heiligen Geist gebetet wurde. Nun haben wir heute in unserer Lobpreiszeit tatsächlich zwei Lieder gesungen, die ganz konkrete Gebete sind an den Heiligen Geist. Die alte Hymne von Philipp Spitter aus dem Jahr 1833, O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Und auch dieses letzte Lied vor der Predigt, dieser Song von Manfred Siebald, mit dem wir in einer etwas neueren Sprache den Heiligen Geist gebeten haben, bei uns einzukehren. Und manche haben ja mitgesungen, die haben sich getraut mitzusingen, andere, die haben nur zugehört, aber was haben wir da gesagt? Wir haben eigentlich Gott, den Heiligen Geist, gebeten, die Götzen und alle Dinge auszufegen, die uns hindern, Jesus ähnlicher zu werden. Und wir haben ihn gebeten, in uns Raum zu nehmen, uns umzugestalten nach seinem Willen und die Früchte des Geistes in unserem Leben wachsen zu lassen. Und ich bin der Meinung und der festen Überzeugung, dass es nicht falsch ist, auch Gottes Geist im Gebet so anzusprechen. Wir haben also jetzt hier im Gottesdienst nicht etwas getan, was theologisch falsch oder unangebracht wäre. Denn unser Gott ist dreieinig. Und der Heilige Geist ist genauso Gott wie der Vater und der Sohn Gott sind. Und doch ist es eher die Ausnahme und nicht die Regel, im Gebet den Heiligen Geist direkt anzusprechen. Wir beten nach neutestamentlichem Muster zu Gott, dem Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, auf der Grundlage dessen, was Jesus Christus getan hat. Und letzten Sonntag haben wir gehört, dass er unser großer Hohepriester ist, weil er uns im Himmel vertritt. Können wir so zu Gott kommen auf der Grundlage dessen, was er getan hat, sein Erlösungswerk? Also wir beten zu Gott, dem Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus durch die Kraft des Geistes oder im Heiligen Geist beziehungsweise in Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Das ist die Regel. So haben schon die Apostel im Neuen Testament zu Gott gebetet. Aber nochmal, ich glaube, es ist nicht falsch, auch ab und zu direkt den Heiligen Geist im Gebet anzusprechen, denn er ist genauso wie der Vater und der Sohn eine Person. Er besitzt die Attribute der Persönlichkeit wie Verstand, Gefühl und Wille. Und wenn wir ihn betrüben, und die Bibel sagt uns, dass wir das sehr wohl können, durch Ungehorsam und Sünde, dann darf ich ihm das auch direkt sagen. Heiliger Geist, es tut mir leid. Ich habe dich mit meinem Handeln betrübt und damit Jesus und den Vater nicht geehrt. Und so wie Manfred Ziebal in seinem Lied betet, Heiliger Geist, feg Hochmut und Neid und Hass aus allen Ecken meines Herzens, nimm Geld und Macht und unsere anderen Götzen und reiß sie von den angestammten Plätzen und schaff dir Raum zum Schaffen und zum Walten. Und ein Gebet, das wir auf jeden Fall auch beten sollten, wäre: Heiliger Geist, fülle du mich immer wieder neu. Und in diesem Sinne verstehe ich auch diese Bitte in diesen zwei Liedern, o Heiliger Geist, kehr bei uns ein. Das heißt nichts anderes als zu beten, fülle uns neu mit dir selbst, mit deiner Kraft, mit deinem Wesen. Und darüber möchte ich gerne in dieser Predigt, in dieser verbleibenden Zeit noch mit euch nachdenken. Was bedeutet es, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden? Ich weiß, dass das Thema über die Geistesfülle nicht unbedingt ein Thema ist, über das wir gerne reden. Leider ist es auch ein Thema, das in vielen evangelikalen Gemeinden ganz in den Hintergrund getreten ist. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Nun, zum einen ist es eine Tatsache, dass überhaupt die dritte Person der Gottheit, Gott, der Heilige Geist, in der Kirche, sogar schon in der frühen Kirche, vernachlässigt wurde. Zwar ist evangelikales Christentum eindeutig dreieinig, aber die dritte Person der Gottheit, die sogar seit Pfingsten in jedem Christen lebt und uns erfüllen will, ist nicht unbedingt das Thema, dem besonders Aufmerksamkeit unter uns gewidmet wird. Vielleicht ist diese Zurückhaltung auch darin begründet, weil man weiß, da gibt es ja auch Geschwister, die dazu neigen, die Lehre vom Geist Gottes auf eine falsche Art und Weise zu betonen oder auch überzubewerten. Und weil wir Angst haben vor schwärmerischen Einflüssen, fallen wir von der anderen Seite vom Pferd in die Geistvergessenheit. Geistvergessenheit und Geistschwärmerei sind beide falsch und höchst gefährlich. Aber ich denke, dieses Thema der Geistesfülle ist uns auch deshalb so entgegen, weil unser alter Mensch, unser Fleisch, wie Paulus es nennt, unser altes Ich dagegen ankämpft. Denn wie wir noch sehen werden, ist Geistesfülle etwas, was unsere Bequemlichkeit, unsere Gleichgültigkeit, unserem Selbstvertrauen, unserer Selbstliebe, unserem Selbstmitleid, unserer Selbstgerechtigkeit, unserer Selbstdarstellung, unserer Selbstverteidigung diametral entgegensteht. Und es ist mein Wunsch in dieser Botschaft, an diesem Pfingstsonntag, dass uns das Wort Gottes erneut aufrüttelt und dass wir von ganzem Herzen beten können, Heiliger Geist, fülle du mich neu. Dass wir bereit sind, das eigene aufzugeben und dass wir Gottes Geist wirklich alle Räume unseres Lebens öffnen, dass er sie erfüllt und dass er, Gott der Heilige Geist, durch uns in Vollmacht und Kraft Gott den Vater und Gott den Sohn verherrlichen kann, weil das ist seine Hauptaufgabe. Vom ersten Pfingsttag lesen wir in Apostelgeschichte 2, dass die Jünger mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Wenn wir zu Apostelgeschichte 4, Vers 31 weitergehen, dann lesen wir, dass sich diese Erfüllung wiederholte. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Mit sie ist hier wiederum die Jünger oder die Apostel gemeint. Sie wurden am Pfingsttag erfüllt und sie wurden nur ein paar Tage später in genau der gleichen Weise erfüllt. Und wir fragen uns, warum brauchten sie diese Geistesfülle? Wozu wurden sie mit dem Geist Gottes erfüllt? Und die Frage bringt uns zum ersten Hauptgedanken heute Morgen. Die Erfüllung mit dem Geist Gottes ist etwas, was uns Vollmacht und Kraft und Fähigkeit zum Dienst und zum Zeugnis verleiht. Die Apostel erlebten ganz am Anfang die Ausgießung und die Fülle des Geistes, und die Folge war, dass sie anfingen, das Wort Gottes, die frohe Botschaft des Evangeliums, unerschrocken zu verkündigen. Es ist also klar, dass diese Erfüllung mit dem Geist um des Dienstes willen geschieht. Durch sie empfangen wir Kraft und Vollmacht für unseren Auftrag in dieser Welt. Und ich möchte das nochmal ganz klar betonen, die Geistesfülle ist nicht etwas, das wir bekommen, damit wir uns besser fühlen und damit es uns besser geht. Nein. Es ist eine absolute Notwendigkeit für wahren Dienst und echtes Zeugnis. Wir erinnern uns sicherlich, dass selbst unser Herr Jesus seinen öffentlichen Dienst nicht anfing, bis nicht der Heilige Geist auf ihn kam. Und wir wissen, dass auch die Jünger, die eigentlich von Jesus 3 Jahre lang ausgebildet wurden, die seine Wunder gesehen und alle seine Worte gehört hatten, die sein Sterben, sein Auferstehen erleben durften, auch ihnen wurde gesagt, dass sie bleiben sollten, wo sie waren, und nicht versuchen sollten, für ihn zu zeugen, bis sie Kraft empfangen haben, die ihnen der Heilige Geist geben würde. Wir sehen also, dass diese Geisterfüllung etwas ist, was für unser Zeugnis absolut lebenswichtig ist. Wir brauchen den Geist Gottes, wir brauchen die Fülle, wenn wir unserem Herrn mit unserem Leben dienen wollen, wenn wir ihn bezeugen wollen. Egal welche Form unser Dienst für den Herrn auch haben mag, er ist nur von Wert, wenn wir mit der Kraft des Geistes erfüllt sind. Deshalb ist es wichtig zu erkennen, wie notwendig es ist, nach der Erfüllung mit dem Geist zu trachten, bevor wir uns aufmachen, irgendwelche Dienste für den Herrn zu tun. Martin Lloyd-Jones hat das mal mit einem Beispiel so erklärt. Er sagte, es macht einen himmelgroßen Unterschied, ob man ein Zeuge oder ein Anwalt ist. Und damit wollte er im Grunde sagen, wir können ohne den Heiligen Geist Anwälte der Wahrheit sein. Das heißt, man kann sehr wohl die biblische Lehre verstehen, man kann sie als Wahrheit aufnehmen und erläutern, dafür streiten und sie verteidigen, ebenso wie Anwälte das tun. Aber als Nachfolger Jesu sind wir in erster Linie dazu berufen, Zeugen zu sein, Zeugen dessen, wer Jesus ist und wie wir ihn erfahren haben als unseren Heiland und wie wir mit ihm leben als unserem persönlichen Herrn. Und ich glaube, meine Lieben, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und die Wahrheit bezeugen, die sich in unserem Leben als wahr erwiesen hat, dann wird das durch die Kraft des Geistes wirksam sein. Und dass du in uns lebst, das wird man spüren. Denn du wirst nicht nur uns zur Wahrheit führen, haben wir gesungen. Und dass du in uns lebst, das wird man hören. Denn was wir sagen, das wird Gott ehren. Die Erfüllung mit dem Geist ist für unseren Dienst und unser Zeugnis unentbehrlich. Und es ist mein Gebet für mein Leben, ein Zeuge zu sein für Jesus. Ich will nicht nur so wie ein Anwalt agieren, sondern ich will Zeuge sein, der erfüllt ist mit dieser Kraft Gottes. Und deshalb meine Bitte an euch, bitte betet für mich, gerade in diese Richtung, dass Gottes Geist mich immer wieder neu erfüllt. Ich weiß, dass einige von euch es tun. Und ich danke euch von Herzen dafür. Und es ist mein Gebet für euch, dass ihr erfüllt werdet mit der Kraft des Geistes, um in dieser dunklen Welt wahre Zeugen unseres Herrn Jesus zu sein. Also die Geistesfülle, sie befähigt uns zum Dienst, zum Zeugnis, das ist das Erste. Das Zweite möchte ich nochmal erwähnen, ich habe es schon angesprochen, die Geistesfülle ist kein einmaliges Geschehen. Eine zentrale Stelle im Neuen Testament, die uns über die Geistesfülle belehrt, finden wir in Epheser 5, Vers 18 bis 21. Eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, wird das Thema bis Kapitel 6, Vers 9 behandelt. Paulus ermahnt die Christen in Ephesus, weise zu sein, die Gnadenzeit auszunutzen, um Gottes Willen zu tun. Das heißt, er ermuntert sie, das Leben zu führen, für das Gott sie bestimmt hat. Und dann sagt er in Vers 5, Vers 18, und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Und der Apostel verwendet hier im Urtext für diese Aufforderung, lasst euch erfüllen, eine andauernde Befehlsform. Deshalb habe ich hier das ständig eingeführt. Lasst euch ständig vom Geist Gottes erfüllen. Das ist eine ununterbrochene Handlung, nicht eine einmalige, endgültige Erfahrung. Wir empfangen die Fülle des Geistes nicht ein für allemal. Im Unterschied zur Wiedergeburt und zu der sogenannten Versiegelung mit dem Heiligen Geist, die ein endgültiger Akt Gottes sind, ist eben die Geistesfülle kein einmaliges, endgültiges Geschehen. Niemand kann also an die Tür seines Herzens schreiben, ich habe schon alles. Meinen wir also nicht, liebe Geschwister, dass die Geistesfülle so etwas sei, wie man eine Flasche mit Champagner füllt? Ralph Schalisch, er verwendet dieses Beispiel in seinem Buch Kurswechsel, das Leben beginnt. Eine Champagnerflasche, die wird nach der Füllung sorgfältig verschlossen und dann wird ein neues Etikett aufgeklebt. Das können wir übrigens mit unserem Leben tun und dann für den Rest unseres Lebens herumlaufen mit dieser Aufschrift, ich wurde Christ, ich empfing den Heiligen Geist in dem und in dem Jahr. Aber was nutzt eine Flasche Champagner im Keller oder auf dem Tisch, wenn sie nicht geöffnet und getrunken wird? Wir können Gott und seinen Geist nicht besitzen und ihn einfach für uns selbst nur behalten. Das geht nicht. Die Seele eines wahren Christen sollte nicht einer Flasche gleichen, sie sollte eher einem Bach, einem Fluss gleichen. Gott möchte, dass wir ein Fluss sind und kein Teich. Wir können die Fülle Gottes nur so weit erfahren, wie wir seinem Geist erlauben, durch uns hindurch zu fließen. Gott, der Vater und der Sohn, will durch seinen Geist, der neues göttliches Leben ist, unser ganzes Leben ausfüllen, so wie ein Flussbeet ausgefüllt wird mit sprudelndem, frischem Quellwasser. Und das bringt mich zu meinem dritten Gedanken hier. Wenn es um die Geistesfülle geht, die Geistesfülle erfordert Geistergebenheit. Der Geist Gottes ist das Mittel, durch das Gott alle Lebensbereiche seiner Kinder durchdringen will und unter seine Kontrolle oder Herrschaft bringen will. Und es ist unsere Verantwortung, uns diesem Fluss zu ergeben, uns von diesem Fluss treiben, kontrollieren zu lassen. Ich glaube, Paulus will uns durch diese etwas sonderbare Gegenüberstellung von Alkoholrausch und Vollsein vom Heiligen Geist gerade das veranschaulichen. Wenn wir beide Zustände gegenüberstellen, können wir erkennen, warum der Apostel sie auf diese Weise verbindet. Ich glaube, am besten beschreibt es der Begriff Kontrolle. Wenn jemand betrunken ist, dann wird er von dem Alkohol kontrolliert. Er ist diesem völlig ergeben, der er schon sicher erlebt, selber oder auch bei anderen. Folglich tut er Dinge, die er sonst nicht tun würde, wenn er nüchtern wäre. Natürlich gibt es auch Punkte, in denen sich die zwei Zustände scharf voneinander unterscheiden. Trunkenheit, sie führt zur Ausschweifung, zur Zügellosigkeit. Die Erfüllung mit dem Geist hat das nie zur Folge. Im Falle der Trunkenheit verliert der Betrunkene die Selbstkontrolle, doch die Frucht des Geistes ist Selbstbeherrschung. Aber mit dieser Gegenüberstellung will Paulus uns sagen, wenn ihr erfüllt seid mit dem Geist Gottes, dann heißt das im Wesentlichen, dass ihr von diesem Geist kontrolliert werdet und seinem Einfluss, völlig ergeben seid. 0 Promille, aber Geist in Fülle. Das ist das Motto hier. Der Heilige Geist veranlasst, dass wir sozusagen berauscht sind von der Person des Christus und von seiner Herrlichkeit, sodass wir Dinge tun, die unserem natürlichen Wesen eigentlich fremd sind. Unserem natürlichen Wesen ist es fremd, jemanden zu lieben, der uns nicht sympathisch ist. Aber durch den Geist Gottes ist es möglich. Sich der Kontrolle des Geistes Gottes zu ergeben, bedeutet, sich auch ganz seiner Führung zu unterwerfen. Der Apostel Paulus spricht immer wieder davon, dass Kinder Gottes geleitet und geführt sind vom Geist Gottes. Der Geist ist also wie so ein überschwellender Fluss, der in Bewegung ist, und unsere Verantwortung ist es, uns mit seiner Bewegung zu bewegen. Und damit gilt nicht nur, ich habe den Geist Gottes, sondern er hat mich und mein ganzes Leben. Erfüllt vom Heiligen Geist kann nur der sein, der sich völlig dieser Kontrolle ergibt. Wir haben also gesehen, die Geistesfülle befähigt uns zum Dienst, zum Zeugnis, das war das Erste. Zweitens sagt uns Paulus, sie ist kein einmaliges Geschehen. In jedem wiedergeborenen Christen wohnt der Geist Gottes, aber nicht jeder Christ ist erfüllt mit dem Geist Gottes. Und deshalb fordert uns Gott durch Paulus auf, uns ganz der Kontrolle des Geistes zu ergeben. Geistesfülle erfordert Geistergebenheit. Das war das Dritte. Nun fragt sich vielleicht einer, wie soll dieses Erfülltwerden mit dem Geist Gottes konkret geschehen? Wie geschieht das? Wie wird man mit Gottes Geist erfüllt? Indem man irgendeinen Bruder bittet, komm, bitte leg mir mal die Hände auf, damit ich erfüllt werde mit dem Heiligen Geist? Ich glaube nicht. Wird man mit dem Heiligen Geist erfüllt durch eine rauschhafte Hochstimmung bei einem christlichen Kongress? Ich glaube eher nicht. So wird man nicht vom Geist Gottes erfüllt, sondern erfüllt vom Geist Gottes wird man ganz anders. Paulus sagt uns in Epheser 5, Vers 19, indem ihr in eurem Herzen euch ausrichtet auf Gott, ihn lobt und anbetet. Geistesfülle hängt also auch damit zusammen, dass der Geist Gottes uns in die Anbetung führt. Und das ist hier mein vierter Gedanke oder Hauptgedanke. Geistesfülle und Anbetung sind untrennbar miteinander verbunden. Der Geist Gottes bekommt dadurch Raum in unserem Leben. Wenn wir uns nicht mehr um uns selbst drehen, sondern mal frei werden zum Lob Gottes. Weil Paulus sagt, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Ja, wie soll das geschehen? Wie denn? Indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Ich glaube, lange wurde der Zusammenhang zwischen Anbetung und Erfüllung mit dem Geist von Christen weithin übersehen. Seit einiger Zeit ist das Lob Gottes innerhalb der Gemeinde wieder ein Thema, auch in unserer Gemeinde. Nun müssen wir aufpassen, diese Aufforderung hier nicht so zu verstehen, dass man eigentlich Geistesfülle oder Geisterfüllung und Geisteswirkungen erzielen möchte und die Anbetung nur als Mittel für diesen Eigenzweck einsetzt. Wenn das geschieht, dann ist das kein Gotteslob mehr, denn Gott will um seiner selbst willen gepriesen sein. Echte Anbetung kommt weg vom eigenen, vom menschlichen. Sie richtet sich ganz auf Gott aus. Und gerade so wird der Anbeter von Gott und seinem Geist erfüllt, wenn er wegsieht von sich selbst und sich in der Anbetung und im Dank mit Gott und seiner Person und seinem Werk beschäftigt. Weil Geistesfülle und Anbetung miteinander verbunden sind, können wir uns auch prüfen, ob wir mit dem Geist Gottes erfüllt sind, indem wir uns einfach fragen, sind wir voller Dankbarkeit? Sind wir voller Lob? Reden wir zu uns selbst und auch zueinander in Psalmen, in Lobliedern und geistlichen Liedern? Übrigens, mit geistlichen Liedern, hier wörtlich Hymnen, Hymnus steht da, sind feierliche Lobgesänge gemeint, in denen Gott bzw. Christus erhoben wird, in denen aufgezählt wird, wie Gott ist und was er tut. Lassen wir in unserem Herzen einen Wohlklang erklingen. Haben wir Freude daran, für unseren Herrn zu musizieren. Übrigens, das Wort spielen hier oder musizieren in Vers 19 bezeichnet wörtlich eigentlich das Zupfen eines Saiteninstruments. Es bezieht sich auf Instrumentalmusik, die aber auch Gesang begleiten kann. Und ich finde es wichtig, dass bei dieser Aufforderung zu musizieren steht, dass es von Herzen kommen soll und dem Herrn gelten muss. Und damit ist die richtige Einstellung beim musikalischen Gotteslob angesprochen. Es ist letztlich egal, ob man mal mit Klavier oder mit ganzer Band oder nur mit Gitarre singt. Was ist die Einstellung zum Gotteslob? Wenn die richtige Einstellung fehlt, wenn der Lobende sich nicht von ganzem Herzen auf den Herrn ausrichtet, wenn er sich selbst mit seiner Musik darstellen will, dann gilt sehr leicht das Prophetenwort aus Amos 5, Vers 23, wo es heißt, tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Aber wenn wir Gott von ganzem Herzen anbeten, mit Psalmen und mit Liedern, wenn wir mit einem dankbaren Herzen und mit der richtigen Motivation für ihn musizieren, dann gewinnt sein Geist Raum in uns. Wir werden erfüllt mit seinem Geist. Und ich möchte uns in dem Zusammenhang auch nochmal daran erinnern, dass Anbetung nicht etwas ist, was wir nur für Gott tun, sondern was wir mit Gott tun. Deshalb ermuntert uns auch der Schreiber des Hebräerbriefs in Kapitel 13, Vers 15, lasst uns nun durch ihn, das heißt durch Christus, der in unseren Herzen durch den Geist Gottes wohnt, stets ein Opfer des Lobes Gott darbringen, das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Also mit anderen Worten, nur durch den Geist Gottes kann man Gott anbeten. Wenn wir also diesem Geist Gottes Raum geben durch die Anbetung, werden wir von ihm selbst immer mehr erfüllt. Aber, und das ist nun sehr wichtig, dass wir das hier nicht übersehen, ist Geistesfülle nicht nur untrennbar mit Anbetung verbunden, sondern, wie die Aufforderung in Vers 21 deutlich macht, auch mit konkretem Gehorsam. Ab Vers 21 geht es nun um einen anbetungsvollen Lebensstil, der alle unsere sozialen Beziehungen durchdringt. Lasst euch dadurch vom Geist erfüllen, ruft Paulus auf, dass ihr euch einander unterordnet in der Furcht Christi. Geistesfülle und Gehorsam sind genauso untrennbar miteinander verbunden. Das ist mein letzter Punkt. Nun, weil in vielen Übersetzungen Vers 21 als ein eigenständiger neuer Satz übersetzt wurde und weil tatsächlich Vers 21 vom Sinnzusammenhang her gesehen zu den folgenden Versen gehört, also zu diesen Versen ab 22, Vers ab 22 bis Epheser 6, Vers 9, ist man geneigt, diese Aufforderung nicht mehr in Verbindung mit der Thematik Geistesfülle zu sehen. Aber die Satzkonstruktion oder der grammatikalische Zusammenhang, wie das zusammenhängt, macht trotzdem deutlich, dass dieser ganze Sinnzusammenhang etwas mit der Frage zu tun hat, wie ein Christ vom Geist Gottes erfüllt wird. Mit anderen Worten, wie sich Frauen und Männer und Kinder und Eltern, Sklaven und Herren zueinander verhalten, macht deutlich, wie weit der Heilige Geist in unserem Leben wirklich die Kontrolle hat. Darum passt eigentlich euer Zeugnis heute gut zu dem, was wir heute hier hören, zu diesem Text. Man kann Geistesfülle nicht nur durch das Gotteslob haben wollen, wenn man zugleich nicht die Ordnungen Gottes für unser Zusammenleben befolgen will. Es geht nicht. Das Wort Gottes führt diesen Gedanken noch sehr konkret aus in Epheser 5, Abvers 22 bis Kapitel 6, Vers 9. Da sind die Ehefrauen angesprochen. Dort, wo eine christliche Ehefrau dauernd an ihrem Mann rumnörgelt und er ihr nichts richtig machen kann, da ist sie nicht vom Geist Gottes erfüllt. Und dann wird sie auch Gott nicht in Wahrheit anbeten können. Aber in dem Moment, wo sie sich einordnet in die Ordnungen Gottes, da gewinnt der Geist Gottes Raum in ihr. Sie wird von diesem Geist erfüllt und sie wird erfahren, wie gut es auch für ihre Ehe ist, so zu leben, wie Gott sich das gedacht hat. Oder der Ehemann, für den alles selbstverständlich ist und so wie der Macho daher marschiert und gar nicht sieht, was seine Frau alles für ihn tut. Wenn der sich rufen lässt zu echter, hingebungsvoller Liebe gegenüber seiner Frau, dann wird er eben nicht nur erfahren, dass seine Ehe besser wird, sondern er wird Gott erfahren. Er wird dadurch vom Geist Gottes erfüllt. Und der Geist Gottes gewinnt ganz praktisch Raum in seinem Leben und er merkt, wie gut Gottes Ordnung auch für seine Ehe ist. Und wenn gläubige Kinder ihre Rebellion gegenüber ihren Eltern überwinden und Gottes Willen lernen, dann werden sie mit dem Geist Gottes erfüllt, indem sie ja in diesem Punkt einfach Gottes Geist Raum geben. Und sie werden merken, das ist gut, in den Ordnungen Gottes zu leben. Liebe Geschwister, diese Geistesfülle, von dem wir hier reden, die ist nicht nur irgendetwas für Superchristen, für die besonderen Heiligen. Sie ist kein Luxus, den manche haben und andere nicht haben können, sondern das gilt für jeden von uns. Und das geht rein bis in unser praktisches, alltägliches Zusammenleben. Wenn wir uns einordnen in die Ordnungen Gottes, dann gewinnt der Geist Gottes mehr Raum und das hat Konsequenzen für unsere Ehen, für unser Zusammenleben in der Gemeinde, für unsere Familie, ja, für unsere ganzen sozialen Beziehungen. Ich möchte schließen und uns am Ende dieser Predigt zum Pfingstfest 2018 fragen: Möchten wir wirklich ein geisterfülltes Leben führen? Sind wir bereit, den Weg zu gehen, den Gott zur Erfüllung mit dem Geist Gottes in seinem Wort uns weist? Eines ist sicher, Geistesfülle im Schnellverfahren wird es jedenfalls nicht geben. Denn es gibt keine Abkürzungen zur Geistesfülle. Aber es gibt einen Weg, den Gott uns gezeigt hat in seinem Wort. Sind wir bereit, dem Geist die ganze Kontrolle unseres Lebens zu übergeben? Wollen wir durch den Geist Gottes Vater und Sohn anbeten und erfahren, wie wir erfüllt werden? von ihm. Sind wir bereit, unser Leben unter die guten Ordnungen Gottes zu stellen, damit der Geist Gottes mehr Raum in uns gewinnen kann? Unser Leben ist dazu bestimmt, in einer inniglichen Beziehung mit Gott zu leben, ihn als Realität in unserem Alltag zu erfahren und ihn anzubeten durch seinen Geist in uns, mit unseren Lippen und mit unserem ganzen Leben. Gott, der Heilige Geist, der seit Pfingsten in jedem Gotteskind wohnt, will in uns Raum gewinnen. Gott möchte, dass wir alle diese Fülle besitzen. Und wisst ihr, tief in meinem Herzen, ich glaube, tief im Herzen eines jeden Gotteskindes gibt es dieses tiefe Verlangen. Ein Verlangen, das selbst vom Geist Gottes gewirkt ist. Dieses Verlangen, von ihm mehr und mehr erfüllt zu werden. Und so dürfen wir immer wieder auch beten. O Heiliger Geist, kehr bei uns ein. Mit anderen Worten, erfülle uns neu. Du kannst den letzten Winkel füllen. Gestalte uns nach deinem Willen. Amen.